Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu einer wirklich bunten Fazitausgabe vom Bunker Bällebad im ehemaligen Atelier des Nazi-Bildhauers Arno Breker über eine Opernuraufführung im Linzer Dom, die das Bruckner Jubiläumsjahr einleitet. Dort im Linzer Dom saß nämlich Anton Bruckner an der Orgel, bis zu einer Ausstellung, die sich voll und ganz den homosexuellen Neigungen von Andy Warhol widmet in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Ein neues Musical unternimmt den Versuch der Weltrettung durch keine geringeren als Bill Gates, Elon Musk und Mark Zuckerberg. Auch darauf können Sie sich freuen. Andy Warhol ist einer der populärsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Kaum jemand, der seine Siebdrucke von Marilyn Monroe nicht kennt oder die Campbells Tomatensuppen. Es gibt aber ein anderes Thema, das sich durch Warhols Leben zieht und immer etwas unter Radar lief, zumindest in der Rezeption der Kunst, und zwar Warhols Schönheitsideal und sein Begehren. Eine Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin rückt diesen Aspekt in den unterschiedlichsten Schaffensphasen in den Mittelpunkt. Co-kuratiert von Lisa Botti. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Frau Botti, Andy Warhol hat zu Lebzeiten nie ein wirkliches Coming-out gehabt, aber seine Neigung zu Männern ist ja dennoch kein Geheimnis. Zeigen Sie jetzt schwule Werke von ihm?
Ja, das stimmt. Man könnte vielleicht sagen, er hatte nie so ein stolzes Coming-out, wie wir das heute aus unserer Zeit kennen, wo man Hand in Hand Menschen vielleicht über die Straße laufen sieht. Aber man muss ihn, glaube ich, auch einfach in seiner Zeit sehen. Also er ist ja 1928 in Pittsburgh geboren und starb 1987 mit nur 58 Jahren, also auch sehr jung gestorben. Und man kann wirklich sehen, dass in seiner gesamten Lebenszeit war Homosexualität per Gesetz noch verboten in den USA. Also erst 1980 wurde es in dem Staat New York erlaubt und erst 2003 in den gesamten USA. Also in den Zeiten, sich stolz zu outen, ist wahrscheinlich auch schwierig, gerade wenn man auch überlegt, wie er aufgewachsen ist in seinem sehr katholischen Haushalt. Seine Mutter hat auch lange Zeit, bis sie gestorben ist, 72 sogar noch bei ihm gewohnt. Und daher kann man es vielleicht etwas nachvollziehen, dass es eine andere Zeit war.
Aber er hat künstlerisch seine Neigungen verarbeitet.
Genau, und das war irgendwie diese Entdeckung, die wir hatten, die vor allem ja auch die Idee der Ausstellung kam durch seine Tagebücher. Die hat er Ende seines Lebens geschrieben. Die wurden auch schon 1989 publiziert, aber hatten irgendwie nie die Aufmerksamkeit. Und in diesen Tagebüchern finden Sie ganz viele Liebesschmerz, Sehnsucht, Kummer. Und dann haben wir versucht, die auch in den Werken zu finden. Und sie waren da. Es gibt endlos viele Werke. Seit den frühen 50er, also wir haben die erste Zeichnung von 49, wo er junge Männer darstellt, junge Münder. Man sieht sogar Geschlechtsteile schon in diesen frühen Zeichnungen, die sich dann wirklich durchziehen wie ein roter Faden. Bis zu seinem Tod. Wir sehen ganz viele Torso, also die Hüfte von vorne, von hinten fotografiert, gemalt, gedruckt. Er hat die auch versucht zu zeigen. Es gibt auch Ausstellungen, wo er die Werke gezeigt hat, aber irgendwie hat sich diese Popkunst, weil die so beliebt war, dann doch eher durchgesetzt. Und in den großen Retrospektiven waren diese Werke wirklich nie zu sehen.
Wie hat Warhol sich dem männlichen Körper angenähert? Vielleicht auch, was für eine Entwicklung hat das im Laufe der Jahrzehnte? Sie haben ja gesagt, Ende der 40er, die erste Darstellung, in den 80ern ist dann Warhol gestorben. Wie hat sich das entwickelt? Und man muss mal vielleicht ja auch mitdenken, dass wir dann in der Zeit von AIDS waren.
Richtig, ja. Also am Anfang hat er sehr viel gezeichnet. Danach kam ja die Polaroid-Kamera irgendwann, die sehr hilfreich für ihn war, weil da musste er sie nicht in ein Atelier bringen, wo man das dann entwickelt und andere Menschen haben gesehen, was er fotografiert hat, sondern er konnte dann direkt in seinem Studio die Fotos entwickeln. Das war ja diese Sofortkamera, die wir alle noch kennen. Und dadurch gibt es endlos viele Polaroid-Fotos von nackten Körpern, aber auch von Menschen während Sex. Und daraus hat er dann immer Drucke gemacht oder diese berühmten Screenprints, wie man sie ja bei ihm nennt, und dann auch Malereien und Collagen.
Finden Sie das qualitativ so aufregend wie diese klassische Pop-Art, die wir von Warhol kennen, die ja auch ja pionierhaft war?
Ja, wenn Sie in die Ausstellung kommen, sehen Sie, das Schöne ist, dass Sie kommen, wie Sie sagen, mit diesem, im Kopf haben wir diesen Warhol, der gesagt hat, I want to be a machine, der dieses aufgebaut hat über sich. Der hat ja auch gesagt, not doing it is the most interesting thing. Also der hat ja auch dieses Asexuelle ein bisschen aufgebaut an sich. Aber wenn Sie dann diese ganzen Zeichnungen und Fotos und Malereien sehen, dann kriegen Sie einen persönlichen Warhol mit. Und gestern hat auch jemand gesagt, es ist wie, als ob die Ausstellung irgendwie vibriert und man hat plötzlich einen Menschen vor sich und nicht nur einen Künstler, der so ein Genius war in der Kunstgeschichte, in der Popgeschichte, aber man kriegt irgendwie auch ein bisschen mehr einen persönlicheren Eindruck von seiner Sehnsucht nach diesen Körpern. Das andere, was ich spannend finde, dass man vielleicht den Elvis schon gesehen hat oder den Mick Jagger, aber wenn man ihn in unserer Ausstellung sieht, in diesem ganzen Zusammenhang mit diesen anderen sogenannten, sag ich jetzt mal, Sexsymbolen des 20. Jahrhunderts, wo ja noch die Menschen dann so hinten übergekippt sind, wenn sie den Elvis gesehen haben, wie er die Hüften geschwungen hat. Und dann sehen wir ganz viele andere Hüften in dieser Ausstellung. Dann kriegen selbst diese Bilder nochmal eine andere Konnotation.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, ja, zu Lebzeiten Warhols war Homosexualität noch tabuisiert, eben auch verboten. Aber das liegt ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte zurück und wir leben im Jahr 2024 und sowas wie sexuelle Fluidität oder Queerness hat ja auch inzwischen einen Hipness-Faktor. Also man fragt sich ja dennoch, warum in den letzten Jahrzehnten von diesem Andy Warhol so wenig zu sehen war.
Ja, ich glaube, wenn Sie jetzt diese Ausstellung besuchen und diese sehr, sehr expliziten Werke sehen, also wir sehen wirklich Nacktheit, wir sehen Oralsex, wir sehen andere Sexformen, dann ist das immer noch etwas schockierend und vielleicht auch nicht ganz einfach so zu vermitteln. Also da ist schon auch die Grenze, die wir besprechen müssen. Ist das jetzt Pornografie? Ist das Kunst? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir, glaube ich, doch alle in der sogenannten Echo Chamber leben, also in unserer eigenen Blase an Umgebung. Und wir denken, wir sind so weit. Aber wir haben selbst in unseren vier Wänden, wo wir auch ganz viele, ein Team haben, was besteht aus anderen Kulturen und Ländern, die damit auch anders aufgewachsen sind und da auch Fragen zu haben. Also ich glaube, das ist irgendwie auch so eine Einladung, ins Gespräch zu kommen über immer noch für viele Kulturen und Hintergründe Tabuthemen.
Wie hat er sich selbst denn dargestellt als Schwuler?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja auch ganz viele Selbstporträts in der Ausstellung, in der er sich als Frau inszeniert hat. Manche sagen auch fast als Marilyn Monroe, weil er hat da sehr schöne rote Lippen und blonde Perücken, aber auch schwarze Perücken und rote Perücken. Er hat sich, glaube ich, immer so dazwischen inszeniert. Er hat ja auch jeden Tag eine Perücke angehabt.
Und welchen Blick hat denn Andy Warhol auf das schwule Leben oder auf die Homosexualität? Also man kann da ja ganz unterschiedlich sich annähern. Man kann fasziniert sein von dem Glamour. Man kann fasziniert sein von dem Untergründigen, von dem Subversiven, was es damals noch hatte. Die Faszination eines männlichen Körpers. Was für einen Blick wirft Andy Warhol?
Also für mich wirft er so ein fast utopischen Blick, der schön wäre, wenn er jetzt schon da wäre. Also wir haben zwei Beispiele. Einmal den Film Kiss, den hat er 63 gedreht, und Couch. Und in beiden Filmen küssen und lieben und spielen, würde ich mal sagen, miteinander Frauen und Frauen, Männer und Männer, Männer und Frauen, schwarz und weiß, alt und jung, dick und dünn. Das ist wunderbar anzusehen. Also vielleicht hatte er einen ganz selbstverständlichen Blick dafür.
Andy Warhol, Velvet Rage and Beauty heißt die Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen bis zum 6. Oktober. Und ich danke Ihnen, Lisa Botti, ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die inzwischen 61-jährige Madame Nielsen hat seit jeher ein bewegtes Leben als Performerin, Schauspielerin, Sängerin und Autorin geführt, auch mit immer wieder wechselnden Pseudonymen, teilweise öffentlichkeitswirksam mit dem eigenen Tod inszeniert, um dann unter anderem Namen einfach weiterzumachen. Man sollte so viele Daseinsformen wie möglich leben, so Madame Nielsen. Und damit kommen wir zum heutigen intergalaktischen Musicalabend Very Rich Angels. Das Musical ist nämlich bislang nicht dagewesene Form, die Madame Nielsen beackert. Es geht um Bill Gates, es geht um Mark Zuckerberg und um Elon Musk.
From zero, from scratch, I build SpaceX, XCOM, Tesla, Hyperloop, Neuralink, Schnitzelbütz, Dadadam. Within 20 years, I became the richest man on this planet.
Ja, und die drei begegnen sich zufällig wohl in einem Nachtclub und wollen die Welt retten. Wie dieser Weltrettungsabend verlaufen ist, das hat Björn Heyer für Fazit miterlebt. Die drei wechseln ja offenbar, Björn Heyer, erstmal den Planeten.
Ja, wobei sie sich natürlich davor erst einmal treffen in so einer Art American Diner. Wir haben es in der Tat mit so einem Trio Infernale zu tun in einem Zeitalter, das man ja gemeinhin so als postheroisch auch bezeichnet. Man sagt ja, es gibt keine Helden mehr, aber diese drei versuchen es nochmal. Und sie treffen aufeinander und jeder bringt so seine Utopie mit, also Mark Zuckerberg, das Metaverse, wo die große globale Kommunikationsgemeinschaft ohne Rassismus und Diskriminierung hergestellt werden soll. Dann Elon Musk, der tatsächlich auf den Mars fliegen will, dort ein neues Paradies errichten will. Und nicht zuletzt Bill Gates, der hier etwas ganz anderes vorhat, nachdem er Windows erfunden hat. Nämlich er möchte ein neues Klo erfinden, mit dem man die Ausscheidung in Wunderpillen verwandeln kann und damit die armen Kinder in Afrika versorgen soll. Also man merkt, da ist sehr viel Ironie und Zynismus dabei. Aber am Ende entscheiden sie sich dann doch tatsächlich auf den Mars zu fliegen, wo es dann recht absurd weitergeht in dieser Groteske.
Klar, das sind drei Helden, die wir da auf der Bühne oder sie auf der Bühne gesehen haben, von denen wir ja schon wissen, dass wir ihnen unbedingt misstrauen sollen, ne?
Ja, das ist natürlich völlig klar und das wird auch markiert durch die ganze Kostümerie und Bildsprache. Man muss wirklich eine Eloge auf die Kostüme halten und das Bühnenbild von Katrin Bombe, denn die drei treten zunächst mit überdimensionalen Puppenköpfen, also so Pappmaché-Köpfen auf, was natürlich schon mal eine Komik an sich bringt und sie fallen damit hin, sie ziehen es aus. Das passt natürlich zu dem großen Hirn, zu dem Genie, für das sie ja auch irgendwie stehen. Es ist aber auch ein Sinnbild für die Stereotypen, zu denen sie geworden sind, für diese Klischees, die sie eigentlich nur noch verkörpern. Und ja, das Ziel ist tatsächlich auf diesem anderen Planeten. Sie reisen dann da auch hin, treffen auf Marsmenschen, auch mit einer ganz tollen Kostümerie, die so an Mars-Attacks von Stanley Kubrick erinnert. Und das, was sie eigentlich am Ende machen, ist quasi einen Kapitalismus, wenn man so will, 4.0 zu errichten. Und sie wollen die Marsmenschen unterwerfen. Der einzige Opponent und der Überraschungsgast an diesem Abend ist übrigens Wladimir Putin, der auftritt. Der will zunächst auch mitfliegen, bemerkt aber dann, dass Zuckerberg eigentlich ein queeres Universum anstrebt und sagt, naja, dann nehme ich mir doch lieber die Welt und bleib dann dort. Also da ist sehr viel Pop, sehr viel Sarkasmus dabei und diese Helden sind natürlich so überzeichnet, dass man ihnen tatsächlich nicht trauen darf.
Mhm. Und Madame Nielsen hat dieses Stück nicht nur geschrieben, sondern steht auch auf der Bühne, aber nicht alleine vermutlich, ne?
Ja, so ist es. Also wir haben wirklich tolle Schauspieler, die versuchen, diese Figuren zum Leben zu erwecken. Und Madame Nielsen spielt also den Ober in diesem Diner. Sie singt sehr viel. Sie spielt auch eins dieser Marsmenschen, hat immer so einen versteinerten Blick. Ja, er findet sich in dieser typischen Wolte der Kunstfigur auch immer wieder neu auf dieser Bühne. Man muss schon sagen, das hat alles sehr viel Witz und sehr viel Komik. Allerdings gibt es doch auch sehr viel, was diesem Abend etwas Schleppendes und einem Leerlauf gibt. Also wir haben so ein bisschen abgehalfterte Bilder. Es kommt einmal so ein Kreuz von der Decke und dann hängt sich da Zuckerberg dran als der große Messias. Und das Kreuz fährt dann später wie so eine Rakete mit Rauch in das Weltall zurück und ja, und auch diese Figuren, ja, obwohl man so ein bisschen Melancholie manchmal auch über den Blues, manchmal über den Gesang mit reinbringt, der ansonsten sehr funkig und jazzig ist, finde ich, das erstarrt insgesamt auch in diesen drei Figuren und es gibt eigentlich, obwohl viel gespielt wird, relativ wenig Dynamik auf der Bühne.
Ja, vielleicht trotzdem noch eine Nachfrage zur Musik, die ja wohl in Teilen auch von Madame Nielsen stammt. Alles so ein bisschen retro oder uninnovativ oder was habe ich da zwischen den Zeilen jetzt gerade gehört?
Ja, also ich habe so den Eindruck, dass die Musik eher so ein Stimmungs- und Atmosphärendekor ist, ne? Also die bringt so eine gewisse Abwechslung, so eine Bewegung da rein in diese Figuren, die sich eigentlich immer um ihre eigenen Utopien drehen, um das Scheitern und sich auch immer wieder selbst stilisieren, dass sie alle irgendwie aus der Armut kommen und dann irgendwie jetzt zum Star aufsteigen wollen. Manchmal ist es so, dass die Musik dann tatsächlich auch ein bisschen was unterlegt. Also Musk feiert sich selbst und dann gibt es so einen hampeligen Tanz auf der Bühne, sehr amüsant. Oder Putin versinkt in so eine Art Lamoyanz und sagt, er kommt ja eigentlich aus der Gosse und er wollte eigentlich immer nur ein guter Mensch sein, dann wird die Musik so leicht melancholisch. Also das Funkige, das Jazzige ist dann durchaus, das schlägt manchmal dann tatsächlich so auch ein bisschen in das Schwermütige um, in so Minimal Music auch. Das ist unterhaltsam, aber ich finde dann trotzdem, es ist kein großes Theater. Man kann natürlich noch überlegen, warum ist es als Musical gemacht? Meine Idee war, das Musical ist natürlich auch irgendwie dieses Traumgenre, ja, das ist dieses Andrew Lloyd Webber-Genre und diese Traumkulisse, diese Traumtänzelei passt natürlich irgendwie auch zu diesen Figuren, die aber ja letztendlich dann doch relativ kalt und unzugänglich bleiben.
Björn Heyer über Very Rich Angels von Madame Nielsen. Heute Abend war Premiere an den Münchner Kammerspielen und die nächste Vorstellung, die ist am kommenden Dienstag. Andreas Mühe ist vor vielen Jahren bekannt geworden mit seinen stark inszenierten Fotos von Prominenten, allen voran natürlich die Reihe über Angela Merkel. Dann zog es ihn aber auch immer wieder zur deutschen Geschichts- und Erinnerungsorten. Und so passt es doppelt, dass Mühe jetzt im Kunsthaus Dahlem in Berlin eine Installation über die Bunker des Atlantikwalls zeigt, von denen ja viele noch heute im Sand stecken. Im Kunsthaus Dahlem, früher Atelier von Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker, werden die jetzt alle ganz weich. Dort hat Thomas Fitzel sich mit Andreas Mühe unterhalten.
Also ich denke, in Berlin ist es der einzige Ort, wo diese Ausstellung so möglich wäre oder wo sozusagen es am besten passen würde.
So Andreas Mühe auf die Frage, ob seine Ausstellung an einem anderen Ort, einem klassischen White Cube, überhaupt denkbar wäre.
Hier kommt so vieles zusammen und für mich in diesem Haus sind es aber wieder wie kleine Splitter, kleine Gesteins-, kleine Betonsplitter, die dieses Meer, dieses Heer an kleinen Bunkern durchfließen, sozusagen durch dieses alte Arno Breker Atelier. Also es hätte keinen schöneren Ort dafür geben können.
Dieses Meer von kleinen Bunkern löst beim unvorbereiteten Besucher einen regelrechten Schock aus, denn man weiß nicht, ob man lachen soll oder wie darauf reagieren. Den gesamten Ausstellungsraum nimmt eine Art riesiges Bällebad ein, darin in der Größe von Sofakissen maßstabsgetreue, schwarz-weiße Modelle von den verschiedenen Bunkertypen, die für den Atlantikwall gebaut wurden. Die einen eher rundlich, andere eckig und flach oder schmal und höher. 6000 Stück. Aber alle kuschelig weich aus Plüsch, angefertigt in Handarbeit von einer Spielzeugmanufaktur in Bad Kösen. Dazwischen drei kuppelartige Gebilde mit Luken und einem Eingang, fast mannshoch in hellblau, rosa und hellgrün.
Ich gehe oft immer an die Orte zurück, die ich kenne und habe da diesen im Kindergarten so einen Bunker entdeckt. Drei merkwürdige DDR-Kindergartenbunker. Ist das meine Affinität zum Thema Bunker, dass ich schon so frühkindlich daran erzogen wurde?
Das Entscheidende, man soll dieses sonderbare Bällebad nicht nur ansehen, sondern sich regelrecht hineinstürzen. Dazu zieht man seine Schuhe aus und bekommt dafür ruderbootgroße Filzpantoffel, mit denen man sich schon auf ebenem Boden mehr als unbeholfen bewegt.
Die Ausstellung ist eine absolute Einladung. Es ist eine Art Bühne. Und mein schönster Moment ist eigentlich sozusagen, die Bühne freizugeben und zu gucken, was jetzt passiert. Und wir hatten gestern ein paar Kinder zu Besuch. Wenn die frei dort spielen und dazwischen wir Älteren so durchtapsen über einen Boden, der nicht wirklich begehbar ist, ein Boden, der von oben sehr abstrakt wird, wie eine graue, schwarze Masse, darüber springen Kinder und der erwachsene Mensch glibbert so dahin und versucht Halt zu finden und versinkt sozusagen in diesen Splittern der Geschichte.
Man muss es erlebt haben. Wie ein Storch starkt man knietief durch dieses Plüschbunker-Bällebad und versucht krampfhaft, dabei nicht den Schlappen im unsicheren Untergrund zu verlieren. Man darf, ja man soll sich auch einfach hineinfallen lassen. Und so unterhalten Andreas Mühe und ich wir uns auf dem Rücken liegend über Erinnerungskultur und den heiligen deutschen Ernst im Umgang damit. Es ist diese Körpererfahrung, die den Kontrapunkt zu dem Ort setzt, der den soldatischen Körper feierte, und die Haltung, ein für den NS oder auch Ernst Jünger wichtiger Begriff. Haltung und Härte. Das Harte wird hier verflüssigt ins Weiche. Man verliert jede aufrechte Haltung, schwankt hin und her, sinkt nieder, liegt wie ein Käfer auf dem Rücken. Das ist gewissermaßen eine antifaschistische Körperkur.
Für mich war irgendwie so ganz schnell klar, dem Ganzen mit einer gewissen Form von Ironie zu begegnen und dieses schwere, haptische, unzerstörbare, kalte, unverrückbare, diesen Fremdkörper zu etwas kleinen, handlichen, absolut diametralen, in dem Werkstoff denkenden Objekt zu etwas Plüschigen zu machen. Es ist nicht nur der Witz, dass etwas, was eigentlich aus hartem Stein ist, auf einmal zu etwas Weichem geht, sondern es schwingen so viele Aspekte mit rein. Und natürlich ist es auch der Versuch, es menschlicher zu machen, begreifbarer zu machen. Insofern ist die Reduktion ein ganz wichtiges Stilmittel, aber Zerschlagung von Mythos, Pathos als Distanz.
Andreas Mühe scheute noch nie das Pathos, auch nicht in seinen Fotos von Bunkerbeschussplatten aus der NS-Zeit. An denen wurde einst der Beschuss mit unterschiedlicher Munition erprobt und wie dick der Beton sein müsse, um dem standzuhalten. Andreas Mühe fand sie auf einem Truppenübungsplatz, unkaputtbar, und doch sprengte Natur sie mit feinen Wurzeln auf. Er fotografierte sie bei Nacht mit Scheinwerfern, schwarz-weiß, aber als Blaudruck. So wirken sie wie archaische Opferaltäre und zugleich als Zitat der romantischen Bilderwelten eines Caspar David Friedrich. Anders als Friedrich Nietzsche spricht Andreas Mühe dabei nicht von Pathos und Distanz, sondern von Pathos als Distanz.
Die absolute Aneignung und das absolute Überhöhen, dass man eigentlich kotzen muss, um es darüber wieder sozusagen über das Kotzen wieder verdaubar zu machen.
Pathos als Distanz, der Künstler Andreas Mühe über seine Installation Bunker, realer Raum der Geschichte, zu sehen bis zum 6. Oktober im Kunsthaus Dahlem in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
Bundeskanzler Scholz streicht die Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, aus seinem Beraterkreis. Sie werde nicht mehr Mitglied des sogenannten Zukunftsrates sein, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann. Aus Sicht des Bundeskanzlers seien die gegen sie erhobenen Vorwürfe schwerwiegend und bisher nicht ausgeräumt, so die Begründung. Rauch steht in der Kritik, weil sie mindestens einen antisemitischen Post auf der Plattform X mit einem Gefällt mir markiert hatte. Eine neue Broschüre zeigt Einschüchterungsversuche, Verunglimpfungen und Bedrohungen von rechter Seite gegen Kunst- und Kulturschaffende in Sachsen auf. Entstanden ist die Publikation im Auftrag des Chemnitzer Vereins ASA FF, der ebenfalls immer wieder Ziel rechter Angriffe geworden ist. Er berät und unterstützt andere Kultureinrichtungen dabei, sich inhaltlich in ihrer Arbeit nicht einschränken zu lassen und weiter Haltung zu zeigen. Petra Schickert vom Kulturbüro Sachsen und Autorin der Handreichung sieht unter anderem eine Gefahr darin, dass konservative Parteien Diskussionen übernehmen, die die extreme Rechte befeuert, wie zum Beispiel die Gender-Debatte. Obwohl der Stadtrat in Zwickau ein Genderverbot eingeführt hat, werde am Theater Zwickau dennoch weiterhin gegendert. Der Fokus bei den Beispielen in der Broschüre liegt auf Chemnitz und Umgebung, Zwickau, dem Vogtland und dem Erzgebirge, weil dort die Möglichkeiten von Solidarisierung und Vernetzung geringer sind als in Großstädten. Der Pianist Igor Levit ist mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Der 37-Jährige nahm die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Nationalstiftung heute in Berlin entgegen. Levit ist aus Sicht der Stiftung ein bedeutender Musiker und hoch engagierter Staatsbürger, dem gesellschaftlicher Zusammenhalt am Herzen liege und den Themen wie Ausgrenzung, Antisemitismus und Rassismus besonders beschäftigten. Levit sei eine der eindrücklichsten Stimmen gegen Antisemitismus in Deutschland. Die US-amerikanische Country-Sängerin Dolly Parton will ihr Leben als Show am Broadway in New York in Szene setzen. Das Musical mit dem Titel Hello, I'm Dolly soll 2026 auf die Bühne kommen, wie Parton mitteilte. Hello, I'm Dolly war auch der Name von Partons Debütalbum mit Songs wie Dump Blonde und Something Fishy. Für die Show habe sie viele neue Songs geschrieben, aber auch bekannte Hits mit aufgenommen, so Parton. Die Geschichte zu dem Musical, inspiriert von ihrem Leben, schrieb die 78-Jährige gemeinsam mit Mariah Schlatter, die bereits einen Weihnachtsfilm mit Parton für Netflix produziert hat. 2009 kam schon einmal eine Bühnenversion ihres Top-10-Hits 9 to 5 auf dem Broadway. 52 Mal war die Musikerin für einen Grammy nominiert, den sie 11 Mal gewann.
Die pro-palästinensischen Proteste an den Universitäten hierzulande reißen nicht ab, auch nicht die Diskussion darüber. An der Berliner Humboldt-Uni gab es bei einer Besetzung ja dann auch massiven Vandalismus, etwa Beschmierungen mit roten Dreiecken. Und hochgekocht ist in den letzten Tagen die Diskussion um Geraldine Rauch, die Präsidentin an der TU Berlin, die antisemitische Posts auf der Plattform X geliked hatte. Wir hatten darüber ja hier bei Fazit auch in den letzten Tagen gesprochen. Nun haben sich 5 Berliner NS-GedenkstättenleiterInnen zu Wort gemeldet und kritisieren ebenfalls den Umgang der Universitäten mit den Protestcamps. Initiiert hat das Papier die Politologin Deborah Hartmann. Sie ist Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Guten Abend.
Guten Abend.
Seit Monaten wird diskutiert über die Proteste an den Universitäten, sehr polarisiert, sehr schwarz-weiß. Was hat Sie veranlasst, der Diskussion jetzt noch eine Note hinzuzufügen?
Uns ist es wichtig, nochmal zu betonen, dass es uns nicht darum geht, die Hochschulen oder Universitäten zu belehren. Es geht uns auch nicht darum, Diskussionen zu unterbinden oder Proteste zu verbieten, sondern uns ging es darum, die Forderungen und Haltungen der Protestcamps und der Studierenden kritisch einzuordnen und zu hinterfragen und sich auch mit den inhaltlichen Positionierungen auseinanderzusetzen, beziehungsweise eben auch die Reaktionen der Universitätsleitungen, aber auch mancher Professorinnen und Professoren, auch diese nochmal ein bisschen kritischer einzuordnen.
Sie meinen, da fehlt es an Differenzierung, ja? An welcher Stelle?
Hochschulen sollen sich natürlich in gesellschaftliche Debatten einbringen. Sie müssen das auch und vor allem auch mit ihrer wissenschaftlichen Expertise. Und es ist natürlich auch wichtig, Räume zu schaffen, wo man sich beispielsweise über den Nahostkonflikt, über die aktuellen Geschehnisse in Israel und in Gaza austauschen soll. Das muss allerdings in einer sicheren Atmosphäre passieren, also mit Respekt und in Anerkennung unterschiedlicher Perspektiven. Allerdings haben wir gesehen, dass die Protestcamps und die Institutsbesetzungen nicht der geeignete Rahmen ist, wo das stattfindet und dass eben auch die Universität es versäumt haben, andere Räume anzubieten. Ja, und da würden wir uns einfach ein größeres Problembewusstsein wünschen. Zum Beispiel darüber, wie die Verteidigung der Protestierenden, unter denen nachweislich eine auch sehr aggressive und israelfeindliche Stimmung verbreitet wurde, wie das auf andere Gruppen in den Hochschulen, aber auch außerhalb der Hochschulen in der Gesellschaft wirken. Also praktisch eine selbstkritische und selbstreflektierte Auseinandersetzung mit eigenen Lehrstellen, eine Anerkennung vielleicht auch eigener fehlender Kenntnisse oder Kompetenzen.
Mir fällt da natürlich und Ihnen vermutlich auch sofort das Beispiel der Humboldt-Uni ein mit Frau Blumenthal, die ja diese Besetzungen akzeptiert hat, eine zeitliche Frist gesetzt hat und dann aber auch gesagt hat, wir reden miteinander. Das war Ihrer Meinung nach dann richtig oder falsch?
Vielleicht würde ich es andersherum beantworten. Also ich würde gerne noch mal auf einen Satz eingehen, den wir in unserer Erklärung aufgeschrieben haben, nämlich, dass wir in dieser Sprache der Gewalt und in den Forderungen nach einem Boykott einen Angriff auf die Grundsätze demokratischer Auseinandersetzung und die Prinzipien politisch-historischer Bildung sehen. Und ich würde vielleicht gerne kurz erklären, was wir damit eigentlich meinen. Und damit meinen wir beispielsweise auch diese Art von Bekenntniszwang, die aktuell ausgehend von den Forderungen der Protestcamps und mancher Studierenden stattfindet. Und damit war ja auch Frau von Blumenthal konfrontiert, weil die Studierenden ja ihr erst einmal gesagt haben, wir gehen in den Dialog nur mit ihnen, wenn sie sich dazu bekennen, dass aktuell in Gaza ein Genozid stattfindet, beziehungsweise sie ein klar anti-israelisches Bekenntnis ablegt. Und das ist ja eigentlich kein Dialog mehr, sondern Erpressung.
Wie geht man damit vernünftig um, wenn man sagt, so wie Sie, die Universitäten sind weiterhin ein Ort der Meinungsfreiheit, der Denkfreiheit auch. Gleichzeitig gibt es Grenzen, in denen es stattfinden muss. Meron Mendel hat gestern im Interview gesagt, Polizei sieht er auf seinem Campus natürlich nicht gerne. Aber wenn sozusagen die Grenzen überschritten werden, muss natürlich die Polizei dann zum Einsatz kommen. Also wo muss man diese Grenzen ziehen?
Also ich würde da Meron Mendel voll und ganz zustimmen. Ich bin mir unsicher, ob den Universitätsleitungen, aber auch manchen Lehrenden wirklich bewusst ist, in welchem Ausmaß in den vergangenen Wochen Vertrauen und das Gefühl von Sicherheit zerbrochen ist, sowohl unter den eigenen Studierenden als auch sozusagen außerhalb der Universitäten. Ich glaube, dass vielfach registriert wurde, dass es eben eine sehr große Toleranz gegenüber gewaltbereiten und auch eindeutig israelfeindlichen Aktivistinnen und Aktivisten gab, während die Unsicherheit in der sich die anderen Studierenden oder auch Mitarbeitende der Hochschulen befinden, angesichts dieser Ereignisse, gar nicht wirklich ernst genommen wurde. Und ich glaube, hier müsste man tatsächlich mit einer kritischen Reflexion und einer Aufarbeitung beginnen, was hier überhaupt passiert ist. Und natürlich wäre es hier auch wünschenswert, in den Austausch zu gehen mit Akteurinnen der historisch-politischen Bildungsarbeit, mit Akteurinnen der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit. Also ich glaube, hier wäre es auch sinnvoll, miteinander im Gespräch zu bleiben.
Also auch mit Menschen wie Ihnen, die Gedenkstätten leiten.
Genau, weil was wir ja auch gesehen haben und warum wir uns auch geäußert haben, dass bei den aktuellen Protestcamps ja auch deutlich wurde, diese mangelnde Kenntnis oder ein mangelndes Bewusstsein von historischen Zusammenhängen. Und das betrifft uns als Gedenkstätten natürlich ganz direkt und konkret. Also beispielsweise, wenn unreflektiert Begriffe wie Völkermord verwendet werden, wenn die historische Bewegung des Zionismus mit dem Faschismus gleichgesetzt wird oder aber wenn das rote Dreieck der Hamas verwendet wird mit dem Verweis auf den roten Winkel in den Konzentrationslagern. Also hier wäre unserer Meinung nach Widerspruch wichtig, gerade auch um einen kritischen Dialog anzustoßen und zur Reflexion auch unter den Studierenden anzuregen.
Ja, Frau Hartmann, ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, den Sie jetzt auch zweimal erwähnt haben, nämlich die Sicherheit oder die Unsicherheit. Wie sicher kann ich mich noch an einer Hochschule fühlen, an der ich unterrichte oder an der ich studiere? Dieser Begriff des Safe Space, der ist ja auch eigentlich allgegenwärtig, auch in anderen Diskussionen, die wir führen, wenn es um Identitätsthemen geht. Ist der Begriff des Safe Space nicht auch ein Totschlagargument?
Ja, es kommt darauf an natürlich, was dieser Begriff meint und wie er gefüllt wird. Genauso könnte man ja argumentieren, was bedeutet eigentlich dieser Begriff der Meinungsfreiheit oder des Dialogs. Ja?
Also aber Dialog. An dieser Stelle sind wir ja genau. Also das zu definieren bzw. herauszufinden, wie man miteinander in den Dialog treten kann, ohne dass der Space unsafe wird. Ne? Das sind ja genau eigentlich die Rahmen, in denen wir uns bewegen.
Also ich denke, die Grundvoraussetzung dafür wäre natürlich, dass beispielsweise ganz reale Bedrohungen und Ängste nicht mehr kleingeredet und relativiert oder bagatellisiert werden. Das war teilweise auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder anzutreffen. Das heißt auch, dass mit Betroffenen, zum Beispiel jüdischen oder israelischen Studierenden, aber auch mit anderen, dass auch mit diesen Menschen gesprochen wird. Und dass vielleicht auch direkt danach gefragt wird, was brauchen Sie, um diesen Safe Space wieder herzustellen? Weil der ist ja aktuell nicht mehr vorhanden. Und ich würde mir wünschen, dass Universitätsleitungen oder auch Lehrende der Universitäten, die sollen von mir aus in den Dialog gehen mit den Studierenden der Protestcamps. Aber ich finde es durchaus auch wichtig, dass man das mit einer Haltung macht. Also dass man deutlich macht, die Forderungen, die ihr hier stellt, nämlich die erste Forderung, Anerkennung eines vermeintlichen Genozids in Gaza, zweite Forderung, akademischer und kultureller Boykott von Israel, ja, diese Haltungen und Forderungen teilen wir nicht. Und dann sozusagen kann man trotzdem von mir aus in den Austausch gehen und dann kann man darüber streiten und die Kontroverse auch sehr hart führen. Aber dazu muss man auch mit einer Haltung, finde ich, in diese Gespräche gehen. Und eine Haltung würde bedeuten, okay, das rote Dreieck ist für mich sozusagen kein Angebot mehr zum Dialog und zum Gespräch.
Sagt Deborah Hartmann, Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu einem Highlight dieses Abends, nämlich einer Opernuraufführung anlässlich des Bruckner-Jahres. Anton Bruckner wurde 1924 in Oberösterreich geboren und das Landestheater Linz hatte deshalb Franz Hummel mit einer Komposition beauftragt, übrigens in Kooperation mit der katholischen Kirche. Franz Hummel starb 2022 und seine Frau Susan Oswell vollendete dann das Werk Der Findling, heute Abend zu hören und zu sehen in Linz im Dom mit Orgel. Ja, das klingt sehr, sehr kirchlich. Jörn Florian Fuchs war für uns als Kritiker dabei heute Abend. Hat diese Oper vielleicht auch was von einem Gottesdienst für Bruckner?
Ja, unbedingt. Der Librettist und auch gleichzeitig Intendant des Landestheaters in Linz, Hermann Schneider, Er hat das Ganze konzipiert, angelegt dramaturgisch wirklich als Messe mit den unterschiedlichen Messeteilen. Also nicht ganz konsequent in der katholischen Liturgie jetzt, aber doch als Messe. Und das erlebt man durchaus. Man hat die sakrale Atmosphäre immer wieder, die aber auch oft gebrochen wird. Es beginnt fantastisch erstmal. Das Ganze findet ja im alten Dom statt, der Ignatiuskirche. Wenn Sie in Linz vom Hotel versuchen, dorthin zu kommen und einen Taxifahrer fragen. Ignatiuskirche heißt es erstmal, was ist noch das? Und dann sagt man, ne, das ist die, wo die Bruckner Orgel ist, das weiß ich nicht. Und da muss man tatsächlich erstmal schauen, weil es gibt nämlich den großen Dom, den moderneren sozusagen und den alten. Wenn man den dann aber gefunden hat, ist es natürlich magisch, weil wirklich oben Bruckner saß und musiziert hat. Und diese Orgel spielt auch sehr viel, wir haben es gerade schon gehört. Und es ist halt eine Kirche, ein Dom. Das heißt, wir sitzen in den Kirchenbänken, es gibt einen Steg mittendurch. Und es ist dann so eine Mischung aus Installationen, eher und Oper, aber auch mit vielen Projektionen. Es öffnet sich immer wieder der Himmel buchstäblich mit Sternprojektionen, mit tollen visuellen Effekten, einer tollen Choreografie. Wirklich ein Gesamtkunstwerk, das Bruckner nicht versucht irgendwie einzufangen, sondern biografische Schlaglichter erzählt, aber eigentlich eine ganz neue Figur erfindet, nämlich eine Figur, die ewig auf der Suche letztendlich ist, auch nach sich, nach Identität und nach Erlösung.
Und was hat das Ganze jetzt mit dem Findling zu tun? Steht da ein großer Stein vorne im Altarraum?
Den sieht man recht schnell, der wird enthüllt. Wirklich? Vorher war verhüllt. Ja, es ist wirklich ein Findling. Und ich dachte erst ein bisschen schräg, ich dachte erst an Kleist, an die berühmte Novelle, aber das führt nicht so ganz dahin. Bruckner selber, der sich offenbar auch als so ein, er sah sich natürlich als eine Außenseiterfigur, war er ja. Er war ein Findling für diese Gesellschaft auch. Diese Sperrigkeit, dieses Nicht-Einzuordnende. Und das ist eigentlich das Thema, das sich wirklich als roter Faden da durchzieht. Es wird gearbeitet mit märchenhaften Elementen zum Teil, mit ganz mystischen, also es gibt eine Überfahrt in ein anderes Reich, wo ein Kristallpalast plötzlich aufscheint. Das ist auch szenisch wirklich ganz, ganz toll durch diese Videoprojektion, die den ganzen Dom erstrahlen lassen, dann realisiert. Es gibt eine zentrale Figur, und zwar ist das ein Vogelzwerg. Dieser Vogelzwerg ist gleichsam die Figur, die immer wieder Bruckner weiterführt, ein bisschen ärgert vielleicht auch. Bruckner, der übrigens aufgespalten ist. Martin Achreiner singt und spielt den Hauptbruckner, wenn man so will, der hier allerdings mit einem X in der Partitur im Libretto gekennzeichnet ist. Und die anderen Sänger und Sängerinnen auch sind eigentlich Bruckner in verschiedenen Lebensaltern. Aber ich sag's nochmal, wie gesagt, keine biografische Nacherzählung, sondern der Versuch, immer wieder einzelne Aspekte aufzugreifen, weiterzudenken, ist ein sehr poetisches und auch zum Teil eigentlich sehr schräges Libretto.
Und wenn man sich dann vorstellt, dass ein zeitgenössischer Komponist beauftragt wird, eine Oper über Bruckner zu schreiben, komponieren, denkt man natürlich, wow, ein Riesenberg, sich diesem Komponisten zu widmen. Und wahrscheinlich wird er doch da auch musikalische Bezüge hergestellt haben.
Ja, das ist am Anfang, da hatte ich so ein paar Schreckmomente, weil das ist wirklich fast 1:1 Bruckner, was wir da hören. Da dachte ich, das ist natürlich so eine Sache immer. Also ich möchte jetzt nicht so Zitate dauernd hören. Und das hört aber bald auf. Susan Oswell hat, vor allen Dingen sie ist es wohl, die dann in diese Bruckner-Farben, in die Instrumentation seiner Werke, gerade der Orgelwerke, eben eingetaucht ist. Und das ist mehr und mehr, löst sich das von Bruckner. Man hört es so, es könnte jetzt sein, modern bearbeitet, so ein bisschen verändert immer wieder Bruckner, aber es ist auch eine ganz eigene musikalische Textur, die da geschaffen wird, für diese verschiedenen Rollen, auch ganz unterschiedlich, sehr irrlichternd, manchmal wirklich hochpoetisch, hochvirtuos und dann eben dieser rauschhafte Sound eben auch mit diesem großen Chor, der mal nach vorne kommt, mal aus dem Off singen, Kinderchor ist noch dabei, also es ist ein riesiger Aufwand, die haben leider nur 4 Aufführungen, die möglich sind, dort aus Dispositionsgründen und Lukas Hemleb, er hat das inszeniert, auch absolut als Herzensangelegenheit, das merkt man. Es sind in diesem begrenzten szenischen Raum eigentlich, mit szenischen Mitteln kann man da nur begrenzt arbeiten, doch tolle Schauwerte und man will eigentlich ständig wissen, wie das weitergeht, ob auch nochmal der Vogelzwerg kommt. Ich sag mal, der kommt auch nochmal ganz zum Schluss. Der bleibt auch wirklich als merkwürdige Figur irgendwie dort bestehen und wir sind Bruckner auf eine ganz eigenwillige Weise einerseits wirklich näher gekommen, andererseits wird aber eben nicht verkleinert und kommt uns eben nicht zu nahe. Das ist auch eine ganz neue Form des Musiktheaters. Man kann das gar nicht einordnen so richtig, was das Ganze war. Was es aber auf jeden Fall war, ist ein riesiger Publikumserfolg. Das hat man also deutlich gemerkt, dass das bei den Linzern hier sehr, sehr gut angekommen ist, natürlich ihr Nationalheiligen auf diese Weise jetzt gewürdigt zu sehen.
Jörn Florian Fuchs über Der Findling, eine Opernuraufführung anlässlich des Jubiläumsjahres von Anton Bruckner, dort, wo Bruckner an der Orgel saß, nämlich im alten Linzer Dom in der Ignatiuskirche. Nächste Vorstellung, die zweite von vier, wir haben es gehört, die ist dann am Sonntag. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen Samstag gelesen.
Intern brodelt es. Und zwar wegen der Intendantin Julia Wissert, schreiben Alexander Menden und Uwe Ritzer in einem langen Artikel für die Süddeutsche Zeitung über das Schauspiel Dortmund. Unter der Intendantin sei das Haus, wohl wegen des zu verkopften Programms, schlecht ausgelastet. Außerdem würden Mitarbeiter Wissert Mobbing und einen toxischen Führungs- und Umgangsstil vorwerfen. Menden und Ritzer haben offensichtlich stundenlang mit Kritikern der Intendantin telefoniert. Die hätten aber nicht mit ihrem Namen zitiert werden wollen. Denn Julia Wissert ist schwarz. Die Angst ist groß, am Ende als alter weißer Mann oder alte weiße Frau gebrandmarkt dazustehen, der oder die auf eine junge schwarze Intendantin losgeht, schreiben die beiden Journalisten in der SZ. Auch habe ihnen jemand gesagt, nur kein Beifall von der falschen Seite. Also von tatsächlichen Rassisten. Von Menschen also, die es nicht so mit der Nächstenliebe haben. Wobei, vielleicht doch, nur, dass die Nächstenliebe auf die wirklich Allernächsten begrenzt ist. Nächstenliebe nur im nächsten Umfeld. So eine Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen hat die Theologin Eva Maria Becker bei zwei Männern ausgemacht, die in einem YouTube-Video so die Nächstenliebe in der Bibel interpretieren. Hans-Thomas Tillschneider, der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt, und Pfarrer Martin Michaelis, der als Parteiloser für die AfD bei der Stadtratswahl in Quedlinburg am Sonntag antritt. Beide würden das Neue Testament verkürzen, um die Migrationspolitik der AfD in Einklang mit dem christlichen Glauben zu bringen, so die Theologin Becker. In Wirklichkeit habe die frühchristliche Liebesethik universelle Gültigkeit. Nicht nur die AfD eigne sich die Bibel derart populistisch an und verzerre sie ideologisch, schreibt Becker, sondern auch Donald Trump, der die Bibel sein Lieblingsbuch nenne. Die neue Rechte sei sehr gut darin, alte Ideen zu aktualisieren, sagt der Rechtsextremismusforscher Rolf Frankenberger im Gespräch mit der Taz. Das Gleiche gelte auch für Donald Trump, behauptet der Historiker David Clay Large in der Süddeutschen. Trump finde so viele Anhänger, weil er an Amerikas illiberale Traditionen anknüpfe, an Rassismus, weiße Dominanz und religiösen Fanatismus. So habe er Richter des Supreme Court ernannt, deren religiöse Überzeugungen zur Abschaffung des bundesweiten Rechts auf Abtreibung geführt hätten. Trump begünstigte die Diskriminierung von Homosexuellen und Transgender-Menschen unter dem Vorwand der Religionsfreiheit, schreibt der Historiker. Zwar schockierten diese Aktionen verständlicherweise säkular gesinnte Amerikaner, doch das theokratische und religiöse Mobbing dahinter ist so alt wie Amerika, vielleicht sogar älter, wenn man an die Kolonialzeit denkt. Von Donald zu Donald, vom 77-jährigen Donald Trump zu Donald Duck, der an diesem Sonntag 90 wird. Einen ewig zeitweiligen Verlierer nennt ihn die FAZ. Für die Süddeutsche ist Donald Duck Faulpelz, Wutbürger und Glückssucher, ein Erpel wie wir. Ob Donald Duck wohl auch ein Vergewaltiger ist? Ich mag die Enten eigentlich nicht so gern, sagt Ernst-Paul Dörfler, Vogelexperte und Autor des Buchs »Das Liebesleben der Vögel« im Gespräch mit der SZ. Sie, die Enten, sind die einzigen Vögel, wo erzwungener Sex vorkommt. Das Interview zum Vögeln von Vögeln ist ansonsten äußerst heiter. In der Regel seien die Weibchen offen für Seitensprünge, sagt Dörfler. Warum? Fragt die SZ nach. Nun ja, antwortet der Vogelexperte. Die Befragungen wurden noch nicht durchgeführt. Es gebe auch One-Night-Stands im Vogelreich. Er spreche aber lieber von One-Second-Stands. Begründung? Die Kopulationsdauer bei Singvögeln beträgt nur eine Sekunde. Die müssen sich beeilen. Das Leben für einen kleinen Vogel ist gefährlich.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.